Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Heute, 25. April, ist Tag des Baumes. Die Wurzeln dieses Tags finden sich buchstäblich bei mir um die Ecke, denn im Jahr 1952 pflanzte an einem 25. April der damalige Bundespräsident Theodor Heuss einen Baum im Bonner Hofgarten. Gut 20 Jahre später und knapp 20 Kilometer südlich davon entfernt habe ich als Kind um unseren Magnolienbaum gekämpft. Das war leider vergeblich, denn als ich aus der Schule kam, lagen seine Reste am Boden und wo er gestanden hatte, hatten die Bauarbeiten für unsere Garage bereits begonnen. Wenn damals das Lied »Mein Freund, der Baum« in unserem Küchenradio dudelte, habe ich, glaube ich, laut mitgesungen. Zur Ehrenrettung meiner Eltern muss ich hier noch hinzufügen, dass ich heute froh um die Garage bin, aber ich freue mich immer noch jedes Jahr wie ein Kind, wenn im Nachbargarten, Gott sei Dank, die Magnolien in voller Blüte stehen. Am Tag des Baumes lautet unser Thema hier in der Lebenshilfe. Fokus Schöpfung, mein Freund der Baum. Und wir sprechen über die Bedeutung der Bäume für unsere Erde, aber auch für unsere Seele. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Klinikseelsorger, Autor und psychospiritueller Lebensberater. Außerdem ist er Franziskaner. Herzlich willkommen, Pater Christoph.
Ich grüße Sie, Frau Fröhlich, hier aus Ingolstadt.
Pater Christoph, Franziskaner, Sie sind ja ein Orden, der schon von seinem Gründer Franziskus her, dem eine Nähe zur Schöpfung zugetraut wird. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der mittelalterliche Franziskus nicht in dem Sinne ein moderner Umweltschützer gewesen, oder?
Nein, da geht es mehr um eine tiefere Verbindung. Der Franziskus eine tiefere spirituelle Verbindung mit allem Leben, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Das kennen wir auch aus anderen Religionen, dass Menschen, die besonders spirituell geübt und veranlagt sind, dass sie wirklich mit dem anderen Leben schwingen. Und das war der Franziskus auf jeden Fall. Er ist ja auch der internationale Umweltpatron für die ganze Schöpfung.
Mhm. Hat natürlich auch in einer ganz anderen Zeit gelebt, wirklich eingetaucht, buchstäblich in die Schöpfung, auch viel im Freien geschlafen und überhaupt sich aufgehalten. Also ganz tiefe Beziehung, das ist für uns heute ja ganz, ganz anders geworden. Und deshalb freue ich mich, dass wir mit Ihnen nochmal andocken an dieses Wunderbaum, das wir ja überall vor unserer Haustür haben, zu dem auch wir Deutschen eine besondere Beziehung haben. Sie werden, Pater Christoph, uns wieder so ein paar Impulsgedanken am Anfang mitgeben zur Einleitung. Und wir schwingen uns da jetzt ein mit dem Lied, das ich vorhin kurz zitiert habe, das vielleicht viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch aus ihrer Jugendzeit kennen, »Mein Freund, der Baum« von Alexandra.
Ich wollte dich längst schon wieder sehen.
Soweit die Worte von Alexandra und jetzt hören wir Pater Christoph Kreitmeier mit seinem Impuls zum Lied und zu dem Titel des Liedes »Mein Freund, der Baum«.
Vielen Dank, Frau Fröhlich. Ja, ich bin jetzt leider schon wieder ganz berührt. Dieses Lied ist aus dem Jahre 1968 und die Sängerin Alexandra, die eine Sängerin der Sehnsucht ist, darüber habe ich auch einiges geschrieben in meinem Sehnsuchtsbuch, Sehnsuchtsspiritualität. Die Alexandra ist 69 gestorben. 68 hat sie dieses Lied gesungen und ich bin 62 geboren. Mir geht es ähnlich wie Ihnen, Frau Fröhlich. Ich habe dieses Lied immer wieder in meiner Seele und wie wir es gerade am Ende gehört haben, mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Ich habe eine ähnliche Geschichte wie Sie mit dem Magnolienbaum. Ich war Jugendlicher und habe damals schon, also irgendwann in den Anfang 70ern, bei mir in meinem Tal, da wo ich gewohnt habe und aufgewachsen bin, eine wunderschöne Kastaniengruppe bei einem alten Gasthaus, das hieß Ochsenkeller, versucht zu verteidigen. Ich habe mich daran festgebunden, damals schon. Ich war da, glaube ich, 14 oder 15 und ich wurde belächelt, ich wurde weggezerrt und ich höre noch heute, und das geht mir direkt ins Herz, dieses Kreischen der Sägen. Heute ist der internationale Tag des Baumes. Ich bin auch deswegen berührt, weil durch einen weiteren Verrückten in unserer Welt, nämlich der brasilianische Präsident Bolsonaro, seit Jahren den Urwald in Brasilien ungeschützt abholzt wie ein Irrer. Das ist die Lunge unserer Erde. Wir erleben alle immer mehr, wie gefährdet unser Leben ist. Und nicht nur Corona, jetzt dieser Krieg, ganz dieser brutale, menschenunwürdige Krieg in der Nähe. Und wir vergessen, dass wir uns den Ast absägen, auf dem wir sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte Sie, bevor ich es nicht vergesse, auf einen Fernsehbeitrag hinweisen. Heute im Hessen, HR, um 20.15 Uhr kommt ein Beitrag von einer Dreiviertelstunde Bäume der Zukunft aus dem Jahr 21. Es wurde festgestellt, dass einige der Wirkstoffe aus der Birkenrinde Krebstherapien sinnvoll unterstützen können. Also heute Abend im HR 20.15 Uhr. Mein Freund der Baum, er ist wirklich unser Freund. Ich möchte Ihnen ein paar Vergleiche geben zwischen Menschen und Bäumen. Wir Menschen leben ungefähr seit maximal 2 Millionen Jahren auf dieser Erde. Bäume dagegen existieren seit mindestens 300 Jahrmillionen. Die meiste Zeit davon bedecken die Wälder fast die gesamte Landmasse der Erde. Die Pflanzen, vor allem die Bäume, ermöglichten überhaupt erst die Entwicklung höherer Lebensformen, nämlich durch die Bildung von Sauerstoff. Den Bäumen haben wir unsere Atmosphäre zu verdanken. Der älteste Baum, er ist in Schweden und es ist eine gemeine Fichte. Und jetzt halten Sie sich fest, der älteste Baum ist 9500 Jahre alt. Der Mensch kann zur jetzigen Zeit allerhöchstens 120 Jahre alt werden. Auch die Größe, was die Größe betrifft, der Mensch kann ein bisschen über 2 Meter werden. Die Küstenmammutbäume in Kalifornien sind über 115 Meter hoch. Bäume sind keine tote Materie, sondern Lebewesen wie wir. Aber wir sehen sie oft nur als Rohstoff. Bäume haben einen Lebenszyklus, wie wir. Sie werden geboren aus dem Samen, sie wachsen, leben, haben familienähnliche Verbände und sie werden krank, sie werden schwach, sie werden alt und sie sterben, ähnlich wie wir. Auch der Jahreskreislauf, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ist an den Bäumen wunderbar abzusehen. Ich vermisse so sehr die Pondorfer Buche hier in der Nähe von Ingolstadt, nicht so weit weg. Sie wurde über 800 Jahre alt, die Bavaria Buche. Es gibt sie nicht mehr, sie ist gestorben. Bäume kommunizieren miteinander. Man spricht von einem nicht World Wide Web, sondern von einem Wood Vibe Web. Das heißt, sie kommunizieren mit Pilzen zusammen im unterirdischen Wurzelwerk. Sie produzieren Duftstoffe, die sogenannten Terpene, mit denen können sie sich gegenseitig auch verständigen. Zum Beispiel, wenn sie angegriffen werden, dann geben sie Botschaften weiter, der durch den Wind getragen wird, diese Botschaft, und dann produzieren sie Giftstoffe in ihren Blättern, damit die Tiere, die an den Blättern fressen, davon lassen. Es ist einfach so, dass wir die Bäume brauchen. Nicht nur als Rohstoff, sondern die Bäume sind unsere Freunde, wie der Titel schon sagt. Wir haben in Deutschland eine der größten Baumdichte Europas. Wir haben 11,4 Millionen Hektar Wald. 11,4 Millionen Hektar Wald. Ein Drittel der Fläche Deutschlands ist belegt mit Wald. Und jetzt halten Sie sich fest, ich habe diese Zahl erst vor kurzem gelesen, also das wäre eine Schätzfrage geworden. Wie viele Bäume gibt es in Deutschland? 90 Milliarden. 90 Milliarden Bäume. Der Baum ist ein Sauerstoffproduzent. Der Baum ist ein Kohlenstoffspeicher. Die CO2-Produktion macht ja unsere Welt immer giftiger. Und wir haben ja die sogenannte CO2-Bilanz mittlerweile. Bäume können CO2 binden. Der Baum ist ein Staubfilter. Der Baum ist einer, der uns als der den Tieren, aber auch uns als Nahrungsquelle dient. Mit seinen Blättern, seinen Nadeln, seinen Knospen, seinen Früchten, seinen Nüssen, seinen Beeren und so weiter. Der Baum ist ein Schattenspender. Er kann in der Stadt, wenn eine Stadt wenig Bäume hat, die Stadt ist um mehrere Grad Celsius heißer, als wenn Bäume gepflanzt sind. Ein Baum kann 500 Liter Wasser pro Tag verdunsten. Er ist ein Erholungsort, nämlich wenn er zusammen ist mit anderen Bäumen, der Erholungsort Wald. Der Baum ist eine unerschöpfliche Quelle. Es ist also die Sache, eine deutsche Erfindung, nachhaltige Forstwirtschaft. Das heißt, es wird nur so viel Holz entnommen aus dem Wald, wie in derselben Zeitperiode nachwachsen kann. Der Wald ist ein Holzlieferant. Der Baustoff Holz ist einfach immer noch der beste Baustoff, den es gibt. Warum so ein Thema in der Lebenshilfe? Der Baum ist mit seinen ganzen Kumpanen zusammen jemand, der uns unser Leben nicht nur erleichtert, sondern unser Leben nährt und uns hilft, die Belastungen des Lebens besser zu ertragen. Die Liebe der Deutschen zu den Wäldern wird oft belächelt, aber sie hat eine ganz besondere Geschichte, nämlich sie ist entstanden in der Romantik, in der Zeit des 19. Jahrhunderts. Maler wie Caspar David Friedrich, Poeten und Musiker verklärten den Wald zur Idylle und zum Ruhe- und Rückzugsraum. Es entstanden Begriffe wie Waldsehnsucht und Waldeinsamkeit. Mein Freund der Baum, das Lied von Alexandra, ist wirklich ein Sinnbild dessen, was auch in den 60ern geschehen ist. Nämlich wir haben immer mehr gespürt, dass wir mit unserer Industrialisierung uns nicht gut tun. Ein hochemotionales Thema war das Thema Waldsterben in den 80er Jahren. Der Wald ist etwas, was uns wirklich bewegt im Tiefsten. Es wird ja von der sogenannten deutschen Eiche gesprochen. Eigentlich ist die Eiche nicht der eigentlich deutsche Baum, sondern der typisch deutsche Baum ist die Buche. Er ist der natürliche deutsche Hausbaum. Ganz wichtig spielen die Wälder zum Beispiel auch in unserer Geschichte eine Rolle. Denken Sie an die Schlacht im Teutoburger Wald im 9. Jahr nach Christi Geburt. Es ist also auch beschrieben worden von Tacitus, dass dieses Land der Germanen ein schrecklicher Urwald voller Sümpfe ist. Wie das Land, so der Mensch, so hat Tacitus uns Germanen beschrieben, und er war nie bei uns in Germanien. Das Bild vom finsteren Wald hat sich lange im Volksglauben erhalten. Aber die Romantik, wie schon erwähnt, verlieh dem Wald ein neues positives Image und machte ihn zum zentralen und bestimmenden Thema in Dichtung, Malerei und Musik. Und denken Sie bitte an die Märchen der Gebrüder Grimm, die ja auch einen Teil der deutschen Romantik verkörpern. Da gibt es unendlich viele Märchen, die mit dem Wald in Verbindung stehen. Der Wald wird zum identitätsstiftenden Symbol stilisiert, und zwar für Deutschland, vor allem als Unterschied zum ungeliebten Nachbarland damals, Frankreich, das ein industrialisiertes Land war. Heute ist es Gott sei Dank anders, und heute am Tag nach der Wahl gestern in Frankreich ist für mich ein großes Aufatmen, dass Deutschland und Frankreich auch heute noch weiter an einer guten Achse für unser Europa arbeiten können. Der Wald ist in Gefahr. Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume. Für die Deutschen ist und bleibt der Wald Identität, Heimatgefühl, Kultur, Nachhaltigkeit und Ressource. Er wird immer mehr entdeckt als ein Rückzugsgebiet und Erholungsgebiet. Der Wald Sport, Training an der frischen Luft. Der Wald Kindergarten, Aufwachsen in der freien Natur. Insgesamt gibt es in Deutschland schon 1500 solcher Einrichtungen, Waldkindergärten. Ich habe erst vor kurzem eine Bestattung in einem Friedwald vornehmen dürfen. Das nimmt immer mehr zu. Eine Bestattung im Wald, die letzte Ruhe im Wald finden. Das Waldhotel ist auch eine Entwicklung der modernen Zeit, schlafen unter freiem Himmel. Wir haben rund 51 Baumarten in unseren deutschen Wäldern. Die häufigsten davon sind, das habe ich auch nicht gewusst, Kiefer, danach die Fichte, dann die Buche und dann die Eiche. Die Besitzverhältnisse deutscher Wälder ist auch interessant, nämlich 48% sind im Privatbesitz. 29% gehören den Ländern, 4% dem Bund und 19% öffentlichen Körperschaften, wie zum Beispiel den Kirchen oder den Gemeinden. Der Wald ist ein Sehnsuchtsort geworden. Ein Sehnsuchtsort, der sogar leider missbraucht wurde von den Nationalsozialisten. Dazu könnte ich einiges erzählen, ich lasse es sein. Der Wald ist etwas, was uns immer mehr bewusst wird, wie wertvoll er ist, auch für unsere Resilienz, für unsere Widerstandsfähigkeit, für unser Durchhalten im Leben. Und da möchte ich einen Autor erwähnen, den Sie wahrscheinlich auch alle irgendwoher kennen, vom Namen her zumindest, Peter Wohlleben. Er ist ein Förster und er hat einen Bestseller geschrieben, der in 20 Sprachen übersetzt wurde, nämlich im Jahr 2015, auch ich habe ihn gelesen. Das Buch heißt Das geheime Leben der Bäume. Dieses Buch wurde dann, weil es so erfolgreich war, 2021 verfilmt. Peter Wohlleben macht etwas, was meiner Meinung nach erlaubt ist, aber es ist ein bisschen übertrieben, nämlich er vermenschlicht die Welt der Bäume etwas zu sehr. Die Wissenschaftler tun das etwas angreifen, aber ich schätze an ihm, dass er uns den Wald und den Baum wieder neu ins Bewusstsein gebracht hat. Und das ist wirklich etwas Wichtiges. Denn die Sehnsucht vieler Menschen scheint er damit angesprochen zu haben. Sein Buch war gleich 3 Jahre immer am Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerlisten. Unglaublich. Er hat da einen Nerv getroffen. Was wäre ein Vortrag über Bäume, wenn ich nicht die spirituelle Dimension der Bäume erwähnen würde? Die spirituelle Dimension der Bäume betrifft natürlich auch uns Christen vor allem, aber ich möchte hier, weil wir ja auch auf die Germanen schon referiert haben, auch auf andere Stämme hinweisen, zum Beispiel die Kelten. Die Kelten hatten ein Baumhoroskop, hochspannend. Ich habe mich da mal damit beschäftigt, hochspannend. Die Yggdrasil ist der keltische Lebensbaum und der war wohl in den germanischen Überlieferungen eine Esche. Der Lebensbaum verkörpert das Symbol der kosmischen Ordnung. Er gilt als Vermittler zwischen den Ebenen Himmel, Mittelwelt und Unterwelt. Überhaupt der Baum ist genau dieser Verbinder. Mit seinen Ästen und seinem Laubdach ist er im Himmel verbunden. Der Stamm ist in der Mittelerde, also Mittelwelt, und sein Wurzelwerk genauso stark wie das Blätterwerk und das Astwerk ist die Verbindung zur Unterwelt. Im Buddhismus zum Beispiel wird der Bodhibaum als heilig verehrt. Als ich in Sri Lanka schon gewesen bin, weil mein Bruder dort ein großes Hilfswerk aufgebaut hat für Kinder, www.littlesmile.de, da habe ich viele Bodhibäume erleben dürfen. Auch in Indien, wo ich schon war, der Bodhibaum als heiliger Baum. Warum? Weil der Gautama Buddha darunter seine Erleuchtung erlebt hat. Der Bodhibaum ist eine Pappelfeige. Im Christentum taucht der Baum des Lebens in der Bibel auf. Bäume werden aber nicht verherrlicht und vergöttlicht, sondern das war genau dann das Tun von Bonifatius. Er hat, wie wir alle wissen, die Donareiche gefällt und viele andere Bäume, die Missionare gefällt, und damit diese Verehrung der heiligen Bäume quasi ausgerottet. Also da haben die Christen von Anfang an ein etwas gespaltenes Verhältnis zu den Bäumen begonnen. Im Christentum haben wir aber ganz massiv viele Hinweise auf Bäume, nämlich in der Bibel. Die Bibel ist durchzogen von Bäumen. Immer wieder wird darauf hingewiesen, denn Bäume gehören auch in der Bibel zu den stillen Freunden des Menschen. Fest verwurzelt wachsen sie von ihrem Standort dem Himmel entgegen. Sie sind ein Sinnbild für Menschen, die in ihrem Glauben an Gott fest verwurzelt sind. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Psalm 1, Vers 3. Viele Bäume überdauern die Zeitspanne von mehreren Menschengenerationen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, unter einem Baum zu sein, von dem man weiß, dass er schon 200 oder 300 Jahre alt ist. Der lässt an mich immer wieder nachdenklich werden, was der schon alles erlebt und überlebt hat, wenn ich mich an ihn anlehne. Bäume brauchen Wasser, Bäume sind aber ganz wichtig dafür, dass sie das Wasser von unten, das Grundwasser nach oben holen. Das Bäume sind quasi Wasserpumpen und Verbesserer unserer Atmosphäre. Ein vertrockneter Baum stirbt. Ebenso ergeht es einem geistlich vertrockneten Menschen. Wenn ein Mensch nicht mehr weiß, wofür er lebt oder keinen Bezug mehr zu Gott hat, dann geht er ein. Der Prophet Jeremia spricht da immer wieder davon. Und der Baum ist ein Hoffnungs- und Lebensspender. Auch Jesus verwendet immer wieder die Symbole, die Gleichnissprache zum Baum. Im Gleichnis vom Weinstock zum Beispiel und den Reben erklärt er sich selbst sogar zum Baum, also zum Weinstock, was die Menschen, die mit ihm verbunden sind, zu seinen schmackhaften und gesunden Früchten macht, aus denen ein gutes Getränk, nämlich Wein, gewonnen werden kann. Das steht aber wiederum in Analogie zum Blut Christi. Ich erinnere mich immer wieder, je älter ich werde, an einen Kirschbaum in dem Garten meiner Eltern im Grundstück, wo ich aufwachsen durfte. Es war ein Kirschbaum, an dem eine Schaukel hing, eine Holzschaukel. Ich konnte so weit schaukeln, dass ich auf die andere Seite hinüberschauen konnte des Tales. Unterhalb des Kirschbaums war ein kleiner Sandplatz, wo wir als Kinder spielen konnten. Immer wieder spüre ich dieses Schaukeln, diese Geborgenheit, diesen wunderschönen Baum, der gleichzeitig im Frühjahr ein wunderbares Blütenmeer mir schenkte und dann im Sommer die wunderbaren Kirschen. Bäume in der Bibel, der Baum des Lebens im Buch Genesis, im Paradiesgarten, der Baum der Erkenntnis, auch im Paradiesgarten. Wir wissen alle, wie es weitergegangen ist. Es ist immer im Volksmund und auch in der darstellenden Kunst vom Apfel die Rede, den der Adam von der Eva bekam, vom Baum der Erkenntnis, die verbotene Frucht. Eigentlich war es ein Feigenbaum. Die Eiche kommt in der Bibel vor, die Zypresse. Es ist interessant, dass zum Beispiel, das wissen viele Menschen nicht, dass die Zypresse auch heute noch ganz häufig in Friedhöfen zu finden ist. Warum? Ihr Holz fault nicht. Deswegen ist sie in allen Kulturen ein Symbol für die Ewigkeit geworden. Sie wächst sehr langsam und sie fault nicht. Deswegen ist sie gerne am Friedhof. Die Zeder des Libanon ist berühmt. Der Feigenbaum. Und natürlich als Pendant dazu der Dornstrauch. Auch ein Holzgewächs. Dazu könnte ich einiges erzählen, nämlich zum Beispiel die Jotam-Fabel aus dem Buch der Richter über die Hierarchie der Bäume. Sehr schön. Wer soll König werden unter den Bäumen? Alle waren beschäftigt. Keiner wollte König werden, weil er schon seine Schäfchen im Trockenen hatte. Die Rolle fiel dann auf den Dornstrauch. Der Dornstrauch wurde König unter den Bäumen und hat sie alle verbrannt, weil er schnell Feuer fängt. Also interessante Geschichten in der Bibel, die uns zeigen, dass der Baum immer wieder den Menschen auch in den Anfängen des Glaubens unserer Tradition begleitet hat. Wir sind ja hier im Radio Horeb und da ist natürlich ganz wichtig die Begegnung Mose mit dem Dornbusch am Berg Horeb. Das symbolisiert der lodernde Dornbusch, der nicht verbrennt, Insbesondere dieses Feuer im Dornbusch repräsentiert die göttliche Präsenz. Und an anderer Stelle sah der Prophet Jesaja zum Beispiel im Baumstumpf ein messianisches Zeichen bei Jesaja 11, nämlich dass aus der Wurzel Jesse ein kleiner Reis hervorgeht. Sie kennen das alle, es gibt wirklich Bäume, Baumstümpfe, wo abgesägt doch wieder etwas Neues hervorgeht. Eine ganz neue, und somit komme ich langsam zum Ende meiner kleinen Impulse, eine ganz neue Art, sich zu erholen im Wald, ist das Shinrin-yoku aus Japan, nämlich das Waldbaden. Dazu könnte ich einiges Ihnen noch erzählen, möchte es aber jetzt hintanstellen, damit wir miteinander noch gut ins Gespräch kommen können. Und ich möchte noch einmal auf das Lied von der Alexandra kommen. Mein Freund der Baum, mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot. Du musst gefällt am Wege liegen und mancher, der vorübergeht, der achtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen grünen Zweigen, die sterbend sich zur Erde neigen. Wer wird mir nun die Ruhe geben, die ich in deinem Schatten fand? Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verbannt. Ich erlebe immer wieder und heute am Tag des Baumes, am internationalen Tag des Baumes, wie wichtig, wie lebensnotwendig für uns Menschen es ist, dass wir unsere Freunde, die Bäume, wieder lieben und schützen lernen. Ich freue mich auf einen Austausch mit Ihnen über Ihre Erfahrungen und Ihre Lebensgeschichten mit Bäumen.
Mein Freund der Baum nach dem Titel von Alexandra. Das ist unser Thema hier im Fokus Schöpfung am heutigen Tag des Baumes. Und wir haben dazu Impulsgedanken gehört, eine ganze Reihe vielfältiger Impulse von Pater Christoph Kreitmeier, Klinikseelsorger und Autor, psychospiritueller Lebensberater. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich jetzt an dieser Sendung beteiligen unter der Nummer 089-517-008-008. Erwarten wir gerne Ihre Anrufe, gerne mit eigenen Geschichten zu Bäumen, aber vielleicht haben Sie auch Fragen, Nachfragen an Pater Christoph. Herzlich willkommen sind Ihre Anrufe unter 089-517-008-008. Vielen Dank nochmal, Pater Christoph, für das, was Sie uns da zusammengetragen haben. Es ist immer wieder tatsächlich beeindruckend, was auch die moderne Wissenschaft uns über Bäume zeigt. Das ist ja das, was Sie auch gesagt haben. Das Wohllebenbuch ist eines von vielen. Es gibt auch wunderschöne Dokumentarfilme über Bäume inzwischen. Und es ist ja immer schön zu wissen, wenn die Wissenschaft im Grunde so zeigt, dass alles ist ja noch viel komplexer und wunderbarer, als wir vielleicht geahnt haben.
Ja.
Hängen geblieben bin ich kurz noch an der Geschichte von der Donaueiche und die Beziehung der Christen zu den Bäumen. Aus unserer heutigen Sicht ist natürlich das Fällen von so einer alten, bedeutsamen Eiche, das wird heute keiner mehr machen. Aber ich habe versucht, mich in den heiligen Bonifatius damals hineinzuversetzen. Der stand natürlich in einer Region, die bestand nur aus Bäumen. Bäume waren damals überhaupt keine Mangelware. Ich glaube, ihm ging es darum, aufzuzeigen, dass der Baum eben keine Gottheit ist. Richtig. Nicht da den Germanen damals zu zeigen, Gott ist, es ist nicht Gott, sondern er ist Geschöpf. Und ich glaube, dafür steht wiederum der Franziskus wieder, dass er uns zeigt, es sind aber es, sicher sind Bäume keine Gottheiten.
Also ich bin Ihnen dankbar, heraus, dass Sie daran hängen bleiben. Genauso ist es. Man muss die Dinge immer wieder im Kontext sehen. Und das haben Sie gerade gemacht, Frau Fröhlich, nämlich die damalige Zeit können wir mit unseren Augen gar nicht richtig einschätzen. Genauso wie, was weiß ich, in 50 Jahren die Leute den Kopf schütteln über das, was wir heute tun. Das heißt, der Punkt, der springende Punkt ist genau der, den Sie gesagt haben. Bei diesen Naturreligionen hat der Christ und in dem Fall dann der Deutschlandmissionar genau gezeigt, und zwar in einer sehr großen Hauruck-Aktion, dass der Baumgeist ihm nichts anhaben kann. Ich kann den Baum fällen und es passiert mir nichts. Damit hat er nicht nur gezeigt, dass der Baum kein Gott ist, sondern er hat quasi die Verehrer, das waren ja dann Druiden und andere Art Priester, die waren auf einmal ganz hilflos. Und damit hat er sie letztlich überwältigt. Und was ich auch noch natürlich vergessen hatte in meinem Vortrag ist, dass aus dem Baum der Sünde quasi, also der Baum der Erkenntnis, hat Jesus, das ist das Tolle, wirklich am Holz des Kreuzes, also wieder, wurde ein neuer Lebensbaum, nämlich durch die Auferstehung. Also das Ganze bekommt quasi einen Anfang und ein Ende.
Ja, wir können uns das vielleicht auch kaum vorstellen, alleine, wenn man auch schon im Alten Testament sieht, die Schöpfungsgeschichte, wie revolutionär das für damals war, für in der Zeit, wenn man sich vorstellt, im alten Ägypten, die Sonne war eine Gottheit, in vielen, vielen Religionen war eine Gottheit, und das ist zwar immer noch nicht, wir haben noch nicht die kopernikanische Wende gehabt, aber allein die Tatsache, dass da einfach die Sonne nichts ist als eine Lampe, die Gott dahin gehängt hat, also das hat ja schon damals die komplette Weltsicht revolutioniert, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, ganz genau, ganz richtig. Das also immer wieder, dass wir das immer wieder im Hinterkopf haben, was durch unsere Wurzel quasi, durch das Judentum, darauf baut das Christentum auf, Jesus war ein Jude, ein sehr gläubiger Jude, dass wir durch das Judentum wirklich Revolutionäres erlebt haben, das stimmt.
Jetzt möchte ich gerne, Pater Christoph, unsere erste Hörerin mit hier in dieser Sendung begrüßen. Sie ruft uns aus dem Raum Regensburg an. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
Hallo.
Ja, wir haben eine Hörerin ohne Namen aus dem Raum Regensburg. Sind Sie das? Grüße, guten Morgen.
Ja, ich bin's. Ja, ich bin aufgewachsen in Taiga. Das ist Nordural.
Ja, ja.
Und die Zeder und Fichten und alles, die Bäume da. Es war so eine Luft, die nie wieder atmen und alles. Und dann wurde ich krank mit meinen Beinen, ich konnte nicht gehen. Mhm. Meine Mama hat diese Wannen gemacht und das hat mich gerettet. Und wir ganze Familie, das war wirklich so. Das kann man unbeschreiblich, dass ich war immer mit meinem Bruder, sind wir gegangen, die Ziegen und diese Kühe alles hüten, und dann es war wirklich, dass ich vermisse das so, aber leider Gottes oft geht die Leid machen so viel Bäume und alles kaputt. Ja. Hier, das tut so weh.
Ja, das stimmt. Also ich kann Sie einfach voll verstehen. Ich würde Sie, oder wahrscheinlich machen Sie das sowieso, ich würde Sie einladen, dass Sie immer wieder in Ihrem Vermissen, ich kann das mit dem Vermissen so gut verstehen, dass Sie mit Ihrem Vermissen öfters die Augen schließen und sich da wieder zurück hinbeamen, und auf einmal riechen Sie den Duft wieder. Kennen Sie das?
Aha, das das habe ich noch nie.
Das machen Sie mal, dass Sie die Augen schließen und auf einmal kommt, Sie gehen wieder in diese Wälder, da wo Sie ja gerade erzählt haben, Zedern und andere, und dann riechen Sie den Duft. Und da, in dieser Erinnerung, da machen Sie ein Bad. Und das tut Ihrer Seele gut.
Oh, das ist wunderbar. Das ist ein guter Tipp.
Danke.
Und bleiben Sie gesund. Alles Gute Ihnen.
Adieu. Yes. Es hat auch ganz viel mit Heimat zu tun, was die Dame da gesagt hat.
Ja, ich kenne das auch, wenn man zum Beispiel, wenn ich alte Fotoalben durchblättere mit einer Region, wo wir auch früher häufiger Urlaub gemacht haben. Ich rieche, riecht eben auch, die Bäume haben eine eigene Geruchskomponente und sie geben einen eigenen Geruch, je nachdem, wo man ist.
Ja. Jetzt sage ich gleich noch was. Ich bin ja Krankenhausseelsorger und habe fast jeden Tag mit Sterben, Tod und Trauer zu tun. Und ich habe dieses wunderbare Krankensalbungsöl und das wird ja dafür verwendet, für die Krankensalbung, oft bei mir eben auch die letzte Ölung. Und ich lasse die Angehörigen, die oft dabei sind, daran riechen. Dann tun sie die Masken runter und dann dürfen sie daran riechen. Und der Sterbende riecht auch daran und ich mache dann oft so etwas, wie ich gerade der Dame empfohlen habe, dass ich die Nuancen dieses Geruches demjenigen wieder in Erinnerung rufe. In seinem Sterben macht er sich mental in seiner Fantasie quasi auf den Weg in einen paradiesischen Zustand.
089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen. Ich danke unserer Hörerin für ihren Anruf und die Duftnote, die das so in unsere Sendung hineingebracht hat. Und begrüße eine weitere Hörerin aus der Gegend von Duisburg. Grüß Sie Gott.
Ja, guten Morgen. Bin ich jetzt schon? Hört man mich schon?
Ja.
Ja, guten Morgen, Herr Kreitmeier. Ich habe jetzt zufällig angeschaltet und sehr interessiert gelauscht. Und auch das mit dem Baum, was Sie von dem Kirschbaum erzählt haben, habe ich so eine ähnliche Erfahrung unter dem Apfelbaum meiner Oma. Da habe ich einfach oft gesessen, da habe ich meine Zeit gewohnt. Aber jetzt wollte ich noch was erzählen. Das ist eigentlich gar keine Frage, sondern eine Erzählung.
Ja, sehr schön.
Und zwar war ich in jungen Jahren mit 23 im Jugendseminar Engen und da hatten wir zur Aufgabe, jeder, der da in dem Seminar war, einen Baum zu beobachten. Und wir sind also jeden Tag zu dem Baum gegangen und haben da den gleichen Zweig angeschaut und gemalt, nicht jeden Tag gemalt, aber einfach jeden Tag diesen Zweig beobachtet. Und ich kann also heute noch mein Pfaffenhütchen da erinnern und sehen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung über ein ganzes Jahr hinweg, durch alle Jahreszeiten. Und ich habe das so im Alltag eigentlich nicht mehr geschafft, aber das ist trotzdem hängen geblieben als wunderbare Erfahrung. Und das wollte ich einfach so erzählen.
Und Sie können sofort wieder präsent werden lassen. Es ist sehr gut, was Sie da erzählen, danke. Denn das ist etwas, was heute neben dem Waldbaden, was ich nur angedeutet habe, auch zunimmt, nämlich die sogenannte Waldtherapie. In der Waldtherapie lernt man Achtsamkeit. Genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Es gilt zu spüren, zu lauschen, zu riechen, das Tempo rauszunehmen, die Sinne zu schärfen. Und das, wenn Sie das gemacht haben, so wie Sie es gerade geschildert haben, das bleibt Ihnen bis auf ewig in Ihrer Erinnerung.
Ja, genau. Ich versuche also so jeden Tag, das ist im Alltag nicht so einfach. Aber ich wollte mal ganz kurz was dazu sagen. Ich habe das schon mal in der anderen Sendung am Tag des Waldes, war das, glaube ich, gesagt. Aber ich wollte es trotzdem noch mal sagen. 2009 habe ich eben das Bergwaldprojekt entdeckt. Und da kann man eine ganze Woche im Wald mitarbeiten. Eine Woche mit Bäume pflanzen in der ganzen Region in Deutschland und Schweiz. Und das ist also auch eine wunderbare Erfahrung, wenn man da dann eine Woche lang Bäume pflanzt oder irgendwelche anderen Tätigkeiten im Wald macht. Da hat man den Wald auch hautnah erlebt. Das ist also im Bergwaldprojekt.de heißt.
Genau, und zwar, Dankeschön für den Hinweis, und zwar wirklich ganz körperlich auch. Und das macht ja was mit einem. Und wenn man dann mal wieder so einen Durchhängertag hat, wo man denkt, was soll ich überhaupt und so, dann kann man sich selber sagen, Mann, ich habe schon, was weiß ich, so und so viel Bäume gepflanzt.
Genau. Ja, genau, das ist wirklich wunderschön. Ja, danke.
Ich habe auch damals die Sendung, habe ich auch damals moderiert, das war mit Herrn Götsch zum Internationalen Tag des Waldes
am 21.
März. Genau, und da hatten wir, habe ich die Info auch auf das Infofeld gestellt. Also falls sich jemand interessiert, kann man da auch auf dem Infofeld zur Sendung nachschauen. Gibt es, soweit ich weiß, in der Schweiz, Österreich und Deutschland auch international inzwischen.
Ja, genau. Ja, herzlichen Dank. Das ist wirklich eine wunderschöne Sendung. Ich höre jetzt weiter zu, was die anderen sagen.
Schön. Ja.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute.
Ja, auf Wiedersehen.
Dann ist die nächste Hörerin Frau Sacker aus Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Hier ist Renate Sacker. Ich habe eine Sache, und zwar mit dem Regenwaldabholzen in Brasilien. Da sind wir ja, glaube ich, als Deutsche an zweiter Stelle. Mhm. Und es ist ja nicht nur derjenige, der das abholzen lässt, sondern die, die das kaufen, haben ja mit Anteil oder mindestens vielleicht sogar einen sehr großen Anteil. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich etwas Schönes sagen. Mein Sohn hatte einen Unfall mit dem Knie und Bein, ziemlich stark beim Skifahren. Und irgendwann bin ich mit ihm auch immer viel spazieren gegangen. Und wir waren mal an einen Baum gelehnt. Das war eine Eiche. Mhm. Und er hat gespürt, dass der Baum ihm sein Bein stärkt. Dieses Verunfallte. Und er ist taub geboren und ich schätze, deswegen hat er auch sehr, sehr viele Empfindungen im Körper. Und wir machen das heute noch ganz oft, eben eine Eiche besuchen. Er hat verschiedene Bäume probiert, aber die Eiche hat er sich ausgesucht.
Ja.
Und ich finde das also wirklich, also dass wir Menschen die Bäume schützen, also das müsste langsam mal passieren.
Ja. Also ich danke Ihnen für die beiden Hinweise. Das erste mit Ihrem Sohn, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sobald ein Sinn von unseren fünf Sinnen, oder eigentlich haben wir ja sechs Sinne und vielleicht sogar sieben Sinne, also wenn ein Sinn quasi nicht da ist oder eingeschränkt ist, dann haben wir die Fähigkeit, das kennen wir auch bei blinden Personen, eine hohe Sensibilität zu entwickeln. Rein wissenschaftlich ist das gar nicht von der Hand zu weisen, denn der Baum, in dem Fall die Eiche, pumpt ja auch Energie von unten nach oben. Und das kann der Sohn dann, wenn er diese besondere Sensibilität entwickelt hat, deutlich spüren. Es gibt immer mehr Menschen, die das spüren können, und dafür bin ich dankbar. Das andere, was Sie erwähnt haben, das sehen wir jetzt auch mit dieser vermaledeiten Abhängigkeit von Putins Gas und Öl und Kohle. Wir Deutschen meinen immer, wir haben nichts, wir können nichts machen. Das stimmt nicht. Wir können ganz viel machen, aus dieser Abhängigkeit uns lösen, dann, wie Sie eben sagen, diese Abholzungen geschehen ja nicht aus Jux an der Freud, sondern weil das Holz ja quasi abgenommen wird. Wieso? Müssen wir doch gar nicht kaufen, wir haben doch selber anderes Holz und so weiter. Genauso ist es mit dem Kakao und Kaffee fair gehandelt und so weiter. Wir haben Möglichkeiten, wir müssen bloß ein bisschen mehr wacher werden. Danke für Ihren Interesse.
Während man sagte, also Holzforstwirte sagt mir, wir sind in einer Phase, wo bei uns eigentlich in unseren Ländern mehr Holz angebaut wird, also wächst, als abgeholzt wird. Mhm. Aber dann machen wir es uns natürlich einfach, wenn wir es von woanders her dann nehmen und da nicht schauen, einfach wo es nun wirklich herkommt. Also genau, da ist wahrscheinlich so, dass wir dadurch, dass die Welt komplexer geworden ist, uns auch auf die Mühe machen müssen, genauer hinzuschauen. Vielen Dank, Frau Sacker. Dann begrüße ich als nächstes Frau Maria aus München. Grüß Sie, Gott, Frau Maria.
Gott, ich hoffe, Sie können mich verstehen.
Ja.
Ich habe Schwierigkeiten mit meinem schnurgebundenen alten Telefon.
Ja, es geht wunderbar.
Okay. Es war ungefähr vor 40 Jahren, da hatte ich durch eine Infektion das pfeifersche Drüsenfieber. Und ich war am Ende meiner Kräfte und habe mich dann jeden Abend im Dunkeln zu meinem See in der Nähe hingeschleppt. Und da standen mehrere Bäume und ich habe einen Baum, bin zu einem Baum hingegangen, es hat mich hingezogen zu ihm und ich habe ihn umarmt und bin da längere Zeit gestanden und konnte dann wieder gestärkt zurückgehen. Und das habe ich etliche Male gemacht und wie es mir dann besser ging, habe ich ihn angeschaut und habe gesehen, dass es eine Lerche ist.
Aha.
Und dann wurde er abgesägt.
Ja.
Und dann habe ich mich noch längere Zeit immer auf den Baumstumpf gestellt, aus Dankbarkeit, weil er mir so geholfen hat.
Ja. Ach Gott, es tut mir jetzt richtig weh, wenn ich das höre, dass der Freund, der Helfer, zu dem sie sich hingezogen fühlten, dass der dann wieder mal gefällt wurde. Mein, jetzt haben wir schon die Magnolie gehabt von der Frau Fröhlich, meine Kastanienbäume und jetzt bei Ihnen diese Lerche. Mann, was machen wir alles? Aber das, was Sie jetzt erzählt haben, ich höre es mit einem super offenen Ohr. Also der liebe Gott hat uns in der Schöpfung, jetzt in dem Fall die Lerche, diese Gefähigkeiten dieser anderen Geschöpfe geschenkt, dass wir sie auch nutzen dürfen. Nicht ausnutzen, so wie wir es immer gern tun und alles kaputt machen, sondern zu unserem Nutzen verwenden dürfen. Und das wollte ich bloß nochmal dazu ergänzend sagen, weil es gibt manchmal ja Christen, die meinen, alles, was in diese Richtung geht, hat, ist esoterik. Das stimmt jetzt gar nicht.
Ja, oder vielleicht auch persönlich schlechte Erfahrungen gemacht haben im Nachhinein oder so.
Aber toll, dass sie sich da noch auf diesen Stumpf gestellt haben. Wunderbar.
Ja, vielen Dank, Frau Maria, für Ihren Beitrag. Und dann hören wir als nächstes Frau Struve aus Hamburg. Guten Morgen, Frau Struve.
Ja, guten Morgen. Was für ein schöner Vortrag. Ich werde ihn mir heute Abend um 11 immer wieder anhören. Ich habe das ganz große Glück. Ich liebe auch Bäume über alles und bin in einen Stadtteil gezogen, im Alter jetzt in eine Seniorenwohnanlage. Und ich bin von Bäumen umgeben.
Ah, oh, wunderbar.
Aus jedem Fenster, aus dem ich gucke, in 5 Minuten bin ich in dem einen Wald, in 8 Minuten in dem anderen. Ich glaube, ich rechts oder links aus dem Haus gehe. Und ich schreibe ja seit vielen Jahren Gedichte und natürlich habe ich, seit ich hier wohne, unendlich viele Gedichte gemacht. Mhm. Ich möchte gerne eins vorlesen, das heißt
gerne.
Gottes Melodie.
Gerne.
Und wir haben ja in Hamburg die Elbphilharmonie, das weiß, glaube ich, jeder, ne? Und die war ja, ein paar Jahre haben wir die hier und am Anfang waren ganz schwer Karten zu kriegen. Das muss ich nochmal vorweg sagen, damit man das Gedicht noch besser versteht.
Ah ja.
Ja. Undurchdringlich, saftig grün steht der Wald im Nieselregen. Modrig, würzig sein Geruch. Zweige, die sich kaum bewegen. Vögel passen sich der Stimmung an, sie zwitschern leise. Ob sie spüren, was gleich kommt? Die Natur ist weise. Da, ein Rauschen in den Kronen, es wird lauter und schwillt ab. Vogelstimmen, Blätter rascheln, wieder Stille. Nicht mal knapp wird ein Einsatz hier verpasst. Stimmig bis zum kleinsten Säuseln ist der Wald von einer unsichtbaren Dirigentenhand erfasst. Und ich lausche auf der feuchten Bank der Gottesmelodie. Wozu brauche ich eine Karte für die Elbphilharmonie?
Mann! Ganz toll. Sie haben eine tolle Fähigkeit. Und dann auch noch neben den schönen Worten dann auch ein Humor. Sehr schön.
Ja, das habe ich fast immer. Das ist meine Spezialität. Ich bin täglich auf Facebook, falls es jemand interessiert.
Schön.
Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Struve. Danke für Ihren Beitrag und für das Gedicht, das wunderschön hier reingepasst hat. Dankeschön. Alles Gute.
Ja, ich danke auch. Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
Danke.
Tschüss. Und dann hören wir Frau Thomas, die aus meiner Region kommt, Köln-Bonn. Grüße Sie.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pater Kreitmeier und Frau Fult. Erstmal herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Spricht mir aus der Seele. Und habe noch einen Beitrag zu leisten bezüglich Klimaveränderung durch einen Baum. Ich bin hier in eine Wohnung gezogen Ausrichtung Ost-Süd-Seite vor über 30 Jahren. Und da stand genau auf der Ecke eine große Pappel. So, ich habe hier wunderbar gelebt, habe auch nie irgendwie großartig Notiz davon genommen. Dann kam eine Veränderung, Sanierung, und man hat diese Pappel abgesägt, vernichtet. Das hat mir also zunächst auch mal in der Seele wehgetan.
Ja.
Und dann habe ich aber gemerkt, ich bekam Kreislaufbeschwerden und. Also Sache wie, danach hatte ich von Sonnenaufgang bis, ich sag mal, die Mittagshitze, weil drüber wohnt auch keiner mehr, voll die Sonne. Ich habe es hier vor Hitze kaum ausgehalten. So, und irgendwann ist mir dann aufgegangen, diese Pappel hat mich die ganze Zeit ja geschützt. Im Sommer Blätterwerk, im Winter war die Wohnung hell. Jetzt habe ich eine große Kastanie vorm Balkon auf der Südseite. Die hat man aber auch, sag mal, der Umgang mit der Natur, mit der Schöpfung, gerade auch mit den Bäumen. Diese Gärtner und Gartengestalter, ich denke mal, das ist auch eine Preisfrage heute, wenn die sich irgendwo dran geben, die rasieren ja erstmal völlig ab. Das ist keine Baumpflege mehr, sondern brauchen dann die nächsten Jahre einfach nicht mehr kommen. Und da hat man diese Kastanie, die jetzt mittlerweile wieder gewachsen ist und auch bis übers Dach geht, bis zum ersten Stock abgesägt. So, die ist wieder gewachsen und ich war für jeden Zentimeter dankbar. Und da habe ich jetzt den gleichen Effekt. Da ist, im Winter ist es hell, Südbalkon, weil keine Blätter dran sind. Und jetzt, ich bin so dankbar, dass sie da ist, weil sie mir Schatten spendet.
Ja, und frische Luft und überhaupt, ja.
Alles. Alles.
Auch das Rauschen ist sehr beruhigend.
Ja.
Und so weiter.
Und ich bekomme auch, wie die Hörerin vorher gesagt hat, also jeden, ich sag mal ständig, ich lebe praktisch auf meinem Balkon, jede kleinste Veränderung, ich kenne diesen Baum so gut und auch da habe ich viel gelernt, was ich vorher nie so bedacht habe. Der Baum, wenn man so sagt, ach im Winter stirbt ja oder so, die Natur stirbt. Nein, der setzt, sobald die Blätter abfallen, setzen ja schon die kleinen Knospen auch wieder an.
Der zieht die Kraft nach innen, ja genau.
Genau, nur der wartet dann,
bis
das wieder ausschlägt. Und das ist so eine Bereicherung, so viele Vögel im Baum.
Ja, genau. Dann Bienen, Hummeln, ich weiß nicht, was alles, ja.
Ja, Meisen, Taubenpärchen, also es ist einfach, ja, Dank an die Schöpfung Gottes. Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Ja.
Vielleicht lohnt es sich da, Frau Thomas, an die entsprechenden verantwortlichen städtischen Betriebe oder sowas einen Brief zu schreiben und ihnen zu sagen, wie sehr sie sich an diesem Baum freuen und dass sie doch sehr hoffen, dass der nicht gleich wieder um ein Drittel gekürzt wird.
Ja,
ich kann Ihnen sagen, ich wohne bei einer Genossenschaft. Ich habe da schon mal hingeschrieben, weil die auch immer das Laub entfernen, was ich auch, wo ich auch nicht
mit einverstanden bin. Ja, genau, ist ein totaler Irrsinn.
Ein Irrsinn. Aber auch dieser Baum, ich habe jetzt schon Sorge, wenn das nächste Mal, ich sag mal, hier dann ansteht, irgendwie die zu kürzen. Und ich werde mich da auch schon im Vorfeld mal für einsetzen, weil das wäre die Katastrophe.
Ich danke Ihnen und ich bitte alle anderen, die dazuhören, unsere Freunde, die Bäume, da haben wir jetzt ganz tolle Beispiele gehört, die brauchen unsere Hilfe.
Ja, Frau Thomas, danke für Ihren Anruf, für Ihren Beitrag. Alles Gute für Sie auf Ihrem Balkon, den Sie hoffentlich bald wieder gut genießen können. Und dann begrüße ich zum Schluss noch Frau Steverding-Klotz aus Bocholt. Grüß Sie.
Guten Tag. Pater Kreitmeier, wir haben vor einigen Wochen schon mal miteinander gesprochen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können. Sie haben mir gesagt, ich bin nicht kaputt machbar zu bekommen. Diesen Satz werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Und ich schaue jetzt in meinen großen Garten. Den haben meine Eltern 1951 1000 Quadratmeter angelegt. Und wir haben Gemüsegarten. Und auch mein Mann hat letztes Jahr einen Apfelbaum, einen Säulenobst und auch noch einen Birnenbaum. Und der blüht jetzt zum ersten Mal, dieser Birnenbaum. Und ich freue mich darauf. jeden Tag in diesen Garten zu schauen. Und mein Vater, der Ostern da war, der ist 96, leider im Altenheim, aber ich besuche ihn täglich. Und der, wenn der hier sitzt und schaut auf sein Grundstück, dann sagt er, für mich, Mechthild, ist das das Paradies.
Ja.
Und das haben meine Eltern mir vorgelebt. Ich hatte ein dickes Problem und sie haben mir bestätigt. Ich habe das auch alles geschafft. Durch Gottes Kraft und auch dieser Garten gibt mir Kraft. Mhm. Weil sie gerade sagten, sie verehren Pfarrer Kneipp. Mhm. Jeden Morgen um 20 nach 6 laufe ich hier und mache Tautreten.
Mhm. Ja.
Ja. Und ich höre vorher erst die Morgengebet oder den Rosenkranz. Ja. Mhm. Also hole ich mir die Kraft und bete für die ganze Familie, für jeden Einzelnen.
Mann, toll.
Ein großes Problem hatte mit meiner Familie und ich kann nichts anderes tun als beten. Mhm. Das werde ich weiter tun. Und dieser Garten, der gibt mir Kraft dazu.
Wunderbar. Danke für diesen Beitrag. Schön. Mann, 1000 Quadratmeter. Boah.
Mhm. Also 1000 Quadratmeter, es ist sehr viel Arbeit, aber mein Mann und ich, wir lieben das. Ja? Wir lieben das. Ja, wir versuchen es, aber jetzt sehe ich gerade den Rasenroboter, wir haben ein Riesenstück Rasen, ja. Und wir haben 300 Quadratmeter Blumengarten, 300 Quadratmeter Gemüsegarten und wir ernten jetzt zurzeit Radieschen, frischen Schnittlauch.
Ja, fein.
Und bald kommt der Salat und die eigenen Kartoffeln. Und das habe ich immer geliebt, ja, immer. Und das werde ich bis an mein Lebensende lieben.
Schön, danke.
Dankeschön, Frau Steverdink.
Mein Vater hat bis 90 diesen Rasen gemäht, wo ich jetzt schaue.
Ja,
toll. Mein Mann hat heute Geburtstag und wir feiern ein Fest in unserem Wintergarten.
Wunderbar. Dankeschön, Frau Steverdink-Klotz, für Ihren Beitrag. Ich denke, Pater Christoph, dass es so viel Schwung am Ende der Sendung zeigt, worauf Sie hinaus wollten.
Ganz genau.
Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Fokus Schöpfung, mein Freund, der Baum. Das war die Sendung zum Tag des Baumes heute mit Pater Christoph Kreitmeier. Die Sendung wie immer für Sie zum Nachhören auch im Podcast von Radio Horeb, gerne auch zum Weiterempfehlen unter horeb.org in der Mediathek unter Fokus Schöpfung finden Sie diesen Beitrag dann in Kürze. Alles Gute Ihnen, Pater Christoph. Wir freuen uns immer, wenn wir Sie wieder hören. Und ich sage gerne bis zum nächsten Mal, Ihre Gabi Fröhlich.